Sponsorinfo.
Hallo ihr Lieben. Es geht auch sofort los mit der Folge. Doch vorher noch ein kurzer Hinweis, wie ihr euren Hund das ganze Jahr über vor Flöhen und Zecken schützen könnt. Das Ganze unterstützt von unserem Sponsor MSD Tiergesundheit. Wie ihr vermutlich wisst, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und ich will euch hier auch gar kein bestimmtes Mittel empfehlen. Meine einzige Empfehlung ist, geht zu eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt und lasst euch beraten, wie so ein ganzjähriger Schutz erreicht werden kann. Warum? Weil es die Parasiten vor dem Hintergrund des Klimawandels eigentlich das ganze Jahr gibt. Flöhe sowieso, aber eben auch Zecken. Die haben im Herbst, wenn es feucht ist, beste Bedingungen, sind aber auch im Winter schon ab 4 Grad wieder aktiv. Kein Wunder, dass auch die von Flöhen und Zecken verursachten Krankheiten auf dem Vormarsch sind. Darunter so gefährliche Infektionskrankheiten wie Anaplasmose, Borreliose oder auch Babesiose, die sogenannte Hundemalaria. Und das können wir unseren Tieren ersparen, wenn wir auf einen ganzjährigen Parasitenschutz achten. Ja, und wie das am besten geht, das erfahrt ihr in eurer Tierarztpraxis eures Vertrauens. Und jetzt viel Spaß mit der Hunderunde.
Sponsorinfo Ende.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Ausgabe der Hunderunde. Und auch heute bin ich leider nochmal alleine. Lisa ist nicht an meiner Seite, aber dafür die liebe Ina, unsere Tierärztin des Vertrauens. Und ja, vielen Dank, dass du heute nochmal da bist.
Sehr gerne.
Und wir wollen mit euch eigentlich über den Notfall sprechen, der eben hoffentlich bei euch nie eintreten wird. Aber ihr solltet ja im besten Fall gut vorbereitet sein. Deswegen machen wir heute einen Erste-Hilfe-Crash-Kurs in der Hunderunde, damit ihr auf jeden Fall vorbereitet seid, ne, Ina?
Ich versuche da bestmöglich Tipps mit an die Hand zu geben.
Sehr gut. Dann lass uns doch mal drauf schauen, in welchen Situationen ganz allgemein, bevor wir dann tiefer vielleicht auf noch gewisse Situationen eingehen, Erste Hilfe notwendig werden kann beim Hund?
Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Situationen. Das kann abends zu Hause sein, das kann auf dem Spaziergang sein, das kann im Urlaub sein. Ich sag mal, auch wir können immer krank werden. Mhm. Es ist letzten Endes ein bisschen von der Erkrankung abhängig. Aber natürlich in den Abendstunden und wenn man nicht gerade zu Hause ist, ist es, glaube ich, am besten, da so ein, zwei Tipps an der Hand zu haben, weil es ja dann doch nicht so einfach ist, mal eben einen Tierarzt zu erreichen.
Ja, oft ist der Weg ja auch ein bisschen weiter, ne? Auch wie beim Hausarzt mittlerweile fährt man ja meistens ein bisschen, ne?
Ja. Also nachts und am Wochenende auf jeden Fall mittlerweile, einfach weil es nicht mehr viele Praxen oder Kliniken gibt, die überhaupt den Notdienst anbieten.
Hast du denn erstmal ganz, ganz allgemeine Hinweise, wie man sich in einer Notfallsituation als Hundehalter verhalten sollte?
Also natürlich erstmal sich selbst auch ein bisschen beruhigen, keine Panik entwickeln, weil man auch selber als Mensch, wenn man dann panisch wird, nicht mehr vernünftig denken kann, sich nicht mehr einen guten Plan überlegen kann, aber auch den Hund so gut es geht sichern, je nachdem, was passiert ist, da natürlich nie vergessen, auch der Hund ist in einer Ausnahmesituation und je nachdem, was da jetzt passiert ist, kann das natürlich auch mal sein, dass der nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und wer Frauchen ist und dann womöglich mal beißen will. Genau, aber trotzdem den Hund aus der Gefahrensituation versuchen rauszubringen und genau dann sichern, dass man sich dann einen guten Plan überlegen kann und sich aufmachen kann, um sich Hilfe zu holen.
Was würdest du sagen, welche Telefonnummern sollte man irgendwie parat haben und wo sollte man die vielleicht im Haus auch aufhängen, dass man nicht lange suchen muss oder sollte man sie aufhängen?
Also zum einen ist es gut, den Hund irgendwie auch mit einer Telefonnummer markiert zu haben. Ich denke, damit fängt es schon an, weil nicht immer kann man ja seinen Hund sichern. Eventuell ist er dann weg und er möchte ja dann irgendwie auch den Weg zu einem zurückfinden, dass man ihm dann adäquat helfen kann. Ansonsten ist es so, dass viele Kreise einen sogenannten Kreisnotdienst anbieten. Der ist ja jedes Wochenende dann quasi in regelmäßigen Abständen in unterschiedlichen Praxen oder Kliniken. Das findet man sowohl im Internet als auch in der Tageszeitung. Ansonsten sich vielleicht auch einfach mal im Vorfeld Gedanken machen, okay, wo ist die nächste Tierklinik, die 24 Stunden zu erreichen ist, und sich davon dann zum Beispiel auch die Nummer ins Handy einspeichern.
Mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch für viele halt doch gerade bei der Tierklinik ein weiterer Weg, ne?
Ja, es kommt tatsächlich so ein bisschen auf den Standort an, ob man Glück hat und da noch eine Klinik in der Nähe ist, die das anbietet. Aber es kann auch durchaus der Fall sein, dass man da erstmal eine Stunde hinfahren muss, auf jeden Fall.
Dann lass uns doch mal von den allgemeinen Sachen darauf mal schauen, wie wir denn in solchen Situationen oder ganz generell überhaupt den Gesundheitszustand unseres Hundes überprüfen können. An welchen Parametern machen wir das fest?
Also erstmal natürlich am Verhalten vom Hund. Zeigt der ein verändertes Verhalten? Ist der total schlapp? Will der gar nicht mehr aufstehen? Zeigt der vielleicht auch abnormale Bewegungen, so in Richtung neurologische Ausfallerscheinungen oder Symptome? Wie ist das Gangbild vom Hund in der Hinsicht auch? Und dann ein bisschen tiefergehend natürlich einmal die Schleimhäute. Mhm. Die kann man beim Hund am besten im Maul beurteilen. Also entweder das Innere der Lefze oder das Zahnfleisch an den Zähnen. Viele Hunde sind auch pigmentiert in der Maulhöhle. Das heißt, das ist von Natur aus schwarz, die Schleimhaut da. Aber man findet dann doch meistens immer noch ein, zwei Stellen, die auch rosa gefärbt sind. Mhm. Und genauso sollte die Schleimhaut nämlich auch sein, rosa gefärbt. Was sein kann, ist, dass in einem Schockzustand die Schleimhäute dann total gerötet sind oder aber auch sehr, sehr hell sind. Das sind auf jeden Fall Anzeichen mit einem veränderten Allgemeinbefinden dafür, dass da schon ein Notfall vorliegt. Was man noch machen kann, ist sich auch einmal den Kreislaufzustand anhand der Schleimhäute ein bisschen näher zu beurteilen, indem man einmal auf diese rosafarbene Schleimhaut draufdrückt. Mhm. Dann wird die durch den Druck natürlich heller und die sollte innerhalb von 2 Sekunden wieder die Farbe von vorher annehmen, sprich wieder rosa werden. Okay. Und wenn das Ganze verzögert ist, also es deutlich länger dauert, bis sich dieser Bereich wieder normal mit Blut füllt, das spricht schon dafür, dass irgendwas mit dem Herz-Kreislauf-System nicht in Ordnung ist.
Welche Parameter haben wir noch?
Ansonsten kann man natürlich auch immer mal die Temperatur messen beim Hund. Ob der jetzt zum Beispiel auch wieder in einem Schockzustand zu niedrige Körpertemperatur hat oder Infektionsanzeichen hat, indem er zum Beispiel Fieber hat. Das misst man beim Hund immer rektal. Kann man aber auch einfach mit einem herkömmlichen Thermometer zu Hause dann machen. Mhm. Ich empfehle nur immer, dass es dann im Haushalt 2 Thermometer gibt.
Ja,
aber das ist durchaus richtig. Was man auch mal zu Hause haben sollte für den Extremfall. Auch um gegebenenfalls, wenn jetzt schon klar ist, dass der Hund krank ist, das weiter zu kontrollieren.
Was ist denn so die Normaltemperatur eines Hundes?
Normal ist zwischen 38 und 39 Grad. Also das heißt, die haben eine etwas höhere Körpertemperatur als wir Menschen. Unter akuter Aufregung kann das natürlich auch mal ein bisschen mehr sein. Ich sag mal sowas wie 39,3 unter Aufregung ist jetzt noch nicht so besorgniserregend. Alles über 39,5 geht schon in Richtung Fieber oder zumindest erstmal erhöhte Temperatur. Und alles über 40 ist auf jeden Fall Fieber. Und das kann man auch nicht mehr einfach auf Aufregung dann schieben.
Wie sieht's aus mit der Atmung? Was können wir da erkennen vielleicht?
Also ein Hund sollte, wenn er ganz entspannt irgendwo liegt, vielleicht sogar schläft, eine Atemfrequenz auf jeden Fall unter 40 Züge pro Minute haben. Kann man zu Hause kontrollieren, indem man eine Minute lang schaut, wie häufig sich der Brustkorb hebt. Manchmal kann man es auch ganz gut in der Flanke sehen. Und genau da ist es so, wenn das deutlich erhöht ist, spricht das schon dafür, dass aus irgendwelchen Gründen etwas mit der Atmung nicht in Ordnung ist. Und auch da ist es so, dass das dann schon ein Notfall ist, der abgeklärt werden sollte. Ist vielleicht nicht unbedingt im Winter, aber im Sommer ist es so, dass ja auch viele brachycephale Hunde Probleme haben mit der Atmung. Viele zeigen da ja dauerhaft ein Atemgeräusch, aber ich sag mal, das kennt ja dann der Besitzer, und wenn sich das dann auch dahingehend verändert hat, dass der Hund richtig nach Luft zieht, ist das natürlich auch ein akuter Notfall.
Ja. Und gefühlt, also zumindest bei Taylor war es so, also Welpen atmen auch ein bisschen schneller am Anfang, oder?
Genau, also da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die ja noch teilweise auch mal ein bisschen aktiver sind in ihrem Schlafen und dann da ja eher noch träumen. Und natürlich ist es dann auch völlig in Ordnung, wenn da die Atemfrequenz ein bisschen höher ist. Und deshalb, wie gesagt, immer gut darauf achten, dass der Hund wirklich total entspannt ist und auch in seinem Schlafen gerade entspannt ist.
Was ist denn mit dem Puls? Was ist da normal für einen Hund?
Also das kommt ein bisschen auf die Größe des Hundes auch an. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Und das ist tatsächlich auch was, was für den Besitzer zu Hause jetzt nicht so einfach ist festzustellen. Also man kann das an der Innenseite vom Oberschenkel, kann man den Puls bestimmen. Aber auch da muss man gucken, dass man den richtigen Punkt trifft. Mhm. Und bei jetzt sehr gut bemuskelten Hunden oder auch bei Hunden, die ja etwas dicker sind, ist es dann auch gar nicht so einfach. Und die Alternative wäre, das Herz abzuhören. Aber da braucht man dann ja schon ein Stethoskop für und so mit der Hand am Brustkorb den Herzschlag vernünftig auszuzählen, ist relativ schwierig.
Und wenn ich jetzt das mal ausprobieren möchte, wo genau ist das an der Innenseite des Oberschenkels? Ist ja auch je nach Hundegröße durchaus ein bisschen größer, der Innenschenkel.
Genau, also im Grunde genommen ist es der höchste Punkt an der Innenseite Richtung Bauch. Und da muss man dann schon auch ein bisschen Druck aufbringen, dass man, sag ich mal, in die Tiefe fühlen kann, weil das, was wir fühlen wollen, ist ja letzten Endes die Arterie. Mhm. Und die liegt ja da nicht oberflächlich, sondern relativ tief und dementsprechend ist es halt auch nicht so einfach, die dann da vernünftig zu fühlen.
Ja, das glaube ich. Also ich wusste tatsächlich nicht, bevor ich mich mit der Folge befasst habe, wo man das beim Hund machen kann. Und ich weiß auch nicht, ob Taylor da so geil drauf wäre, um ehrlich zu sein.
Natürlich ist das ja ungewohnt und erst recht, wenn man dann da natürlich auch ein bisschen Druck aufbringt. Und ich sag mal, wenn das dann eh eine Situation ist, wo der Hund jetzt aus gegebenem Anlass auch nicht ganz bei Sinnen ist oder einfach durch ist, macht es das natürlich dann auch ja umso schwieriger für alle Beteiligten.
Mhm, das glaube ich. Gibt es noch irgendwas, was wir zu Hause feststellen können?
Also im Grunde genommen, worauf man noch achten kann, wäre auch so ein bisschen das äußere Erscheinungsbild vom Hund, ob sich das verändert hat. Gerade was auch so den Bauch angeht, ob sich da irgendwas rein äußerlich schon verändert hat. Aber ich sag mal, alles tiefergründige ist dann für Besitzer zu Hause auch einfach schwierig zu beurteilen. Dementsprechend würde ich das über die genannten Parameter dann letzten Endes ausmachen, je nachdem, wie natürlich auch die Vorgeschichte ist, was ist jetzt überhaupt vorher passiert. Mhm. Und ja, dann letzten Endes auch einfach vom Verhalten des Hundes ausmachen, weil das die Besitzer ja auch einfach ja am besten beurteilen können, wenn die dann zu mir in den Notdienst kommen, sehe ich die Hunde teilweise das erste Mal und das sind dann 5 Minuten, die ich die dann erstmal sehe. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ist der immer so relativ entspannt unterwegs oder ist das sehr auffällig für den Hund? Ist ja eigentlich immer beim Tierarzt auf 180 und lässt sich kaum anfassen. Mhm. Das sind schon Infos, die ich dann auch einfach vom Besitzer brauche.
Ja, verstehe ich. Dann lass uns doch mal ein bisschen in mögliche Beispiele gehen, was man da vielleicht dann auch machen kann als erste Hilfemaßnahme. Als erstes habe ich mir einfach mal praktisch Verletzungen, die man sich zum Beispiel, wenn man spazieren geht und der Hund über Stock und Stein springt, die er sich vielleicht da zuziehen kann, vielleicht auch eine offene Wunde, wie wir damit umgehen.
Genau, also je nachdem, wo diese Wunde ist und wie tief sie ist, blutet das dann natürlich auch entsprechend. Das ist per se jetzt erstmal eine normale Körperreaktion, die man von sich selber ja auch kennt. Aber auch da macht es natürlich dann so ein bisschen das Ausmaß, wie viel Blut dann letzten Endes verloren wird. Das sieht schnell total dramatisch aus, erst recht, wenn es das Ohr getroffen hat oder irgendwie die Pfote. Sache. Man kennt das von sich selber, wenn man sich in den Finger schneidet, sieht dann häufig das Umfeld auch wie ein Schlachtfeld aus, weil das einfach Bereiche sind am Körper, die sehr gut durchblutet sind. Und man selber merkt aber dann von diesem Blutverlust ja überhaupt nichts. Das sieht ja alles viel dramatischer aus, als es ist.
Ich erinnere mich noch daran, dass ich mit Nala auf einer Hunderunde mal Ball gespielt habe und Nala eine Kralle verloren hat. Nala hätte noch 3 Jahre mit mir an dieser Stelle weiter Ball gespielt. Aber irgendwann guckten Lisa und ich auf meinen Schuh und dachten so, hey, das ist Blut. Wo kommt dieses Blut her? Und Nala geiert auf diesem Ball, aber
genau.
Die waren ja dann auch noch danach bei dir, ne?
Ja. Da hat sie noch einen professionellen Verband bekommen. Kurz waren wir mal für 5 Minuten keine Freundinnen mehr, aber das war dann zum Glück auch schnell wieder vergessen. Genau, also da macht's so ein bisschen das Ausmaß der Verletzung. Man kann immer versuchen, je nachdem, wo das ist, die Blutung so ein bisschen zu stoppen. Zum Beispiel, indem man da mal vorsichtig ein bisschen draufdrückt mit einem Taschentuch oder eben Idealfall eine Kompresse aus dem Erste-Hilfe-Kasten im Auto zum Beispiel. Oder man kann auch, wenn das jetzt zum Beispiel eine Kralle ist, schon mal versuchen, so vorsichtig irgendwie so einen kleinen Druckverband anzulegen, dass man die erste Blutung stoppt. Aber wenn das dann nicht relativ zügig aufhört, auch zu bluten, dann sollte man dann natürlich auch nochmal drüber schauen lassen. Und wenn das jetzt richtig tiefe Wunden an anderen Körperstellen sind, dann sollte man da auf jeden Fall auch vorstellig werden, weil dann ja auch zur Diskussion steht, ob das nicht einmal chirurgisch versorgt werden muss.
Ja, weil es dann zum Beispiel Knochenbrüche sein können.
Kann natürlich auch sein. Also da sind wir vielleicht eher wieder beim Thema Lahmheit, weil so ein Knochenbruch muss ja nicht immer äußerlich mit einer Wunde auch erkennbar sein. Das kann sein, wenn wir von sogenannten offenen Brüchen sprechen. Aber häufig hält da die Haut dann doch noch stand, zum Glück, was prinzipiell besser ist. Aber dann ist es schon so, dass natürlich entsprechende Körperteile, wenn wir jetzt zum Beispiel von Beinen sprechen, in unphysiologischer Stellung stehen, also auch für den Besitzer jetzt komisch aussehen und der Hund in der Regel diese Gliedmaße auch einfach gar nicht mehr belastet.
Ja,
also dann wirklich
merkwürdig. Also
genau, richtig doll humpelt.
Ja, das hatte ja so ein Mini-Haarriss damals im Ellenbogen. Und die war wirklich, die wollte diese, gerade nach dem Aufstehen, nachdem sie lange, wenn sie lange geschlafen hat, keine Chance, dass sie dieses Bein, diese Pfote aufgesetzt hat.
Genau, also es ist so, bei Lahmheiten, wenn sich mein Hund jetzt irgendwie auf dem Spaziergang vertreten hat oder mit einem anderen Hund doll gespielt hat und sich die Lahmheit aber schon in Grenzen hält, dann ist es auch durchaus vertretbar, dass man den Hund erstmal schont. Das würden wir ja genauso machen. Ich sag mal, wenn wir jetzt umgeknickt sind und nicht direkt das Gefühl haben, okay, die Bänder sind durch, dann würden wir jetzt auch erstmal keinen Sport machen, irgendwie längere Strecken vermeiden und dann gucken, ja, ob der Körper das alleine regeneriert kriegt. Das kann man beim Hund, wenn jetzt keine äußeren Wunden da sind und sich, wie gesagt, die Lahmheit in Grenzen hält, auch erstmal machen. Aber wenn das nach ein paar Tagen nicht besser ist, dann sollte man schon auch einmal beim Tierarzt vorstellig werden.
Was sind denn für dich so, ich sag's mal, kleine Verletzungen, die im Alltag einfach auch mal passieren können, wo du sagst, da ist jetzt nicht ist unbedingt nötig, sofort zum Tierarzt zu fahren, sondern den Hund vielleicht auch erstmal ein bisschen zu beobachten?
Also verletzen können die sich ja an allem.
Ja.
Wenn ein Hund jetzt irgendwie gerne durchs Unterholz rennt und sich da dann quasi eine Schürfwunde zuzieht. Das heißt, man sieht die Wunde, die ist aber oberflächlich, die hat vielleicht ein ganz bisschen geblutet oder im Idealfall gar nicht, dann ist das schon was man auch erstmal einfach beobachten kann. Genau das Gleiche gilt dafür, wenn sich jetzt mein Hund mit einem anderen Hund irgendwie in den Haaren hatte, muss jetzt nicht jede Bissverletzung chirurgisch versorgt werden. Auch da ist es ja häufig so, je nachdem, wie viel Fell der Hund hat, dass das so ein bisschen abpuffert. Man muss schon gut den Hund dann auch anschauen und nach irgendwelchen Schwellungen oder halt auch Wunden gucken. Aber auch da, wenn man eher das Gefühl hat, da ist nichts passiert oder das ist alles total oberflächlich, dann kann man da auch erstmal das weiter beobachten. Aber natürlich, wenn sich das in irgendeiner Weise verschlechtert, dann sollte man schon vorstellig werden.
Bissverletzungen passieren ja wahrscheinlich relativ häufig. Hast du wahrscheinlich auch durchaus öfter mal einen Fall bei dir in der Klinik. Wie gehst du damit um und wie sollten wir als Hundehalter damit umgehen?
Naja, es ist ja schon so, dass das Hunde sind. Und die haben ja auch ihre Art und Weise zu kommunizieren. Und bis zu einem gewissen Maß geht das natürlich auch über deren Stimme. Aber es ist ja auch völlig natürlich, dass dann da mal sie Taten walten lassen. Natürlich sollte das Ausmaß jetzt nicht irgendwie massiv sein. Aber ja, auch da versuche ich immer, mir dann letzten Endes in der Klinik nicht so ein großes Urteil drüber zu erlauben, weil ich war ja in der Situation nicht mit dabei. Ich weiß nicht, wer von den beiden hat wirklich angefangen. Und natürlich ist es unglücklich, wenn das eine dann ein sehr großer Hund ist und das andere ein sehr kleiner, weil da natürlich dann einfach schon auch viel passieren kann. Aber ja, wie gesagt, versuche ich dann auch nicht zu viel Input dem entsprechenden Besitzer zu geben.
Was ich im Vorfeld gelesen habe, Ina, ist, dass Erbrechen meist harmlos ist. Würdest du das unterstützen?
Also, Erbrechen an sich ist ja auch erstmal eine natürliche Reaktion des Körpers, also per se nichts Schlechtes. Auch da macht es natürlich wieder so ein bisschen das Ausmaß. Hunde haben ja ganz gerne mal irgendwie eine Magen-Darm-Erkrankung oder dass sie draußen irgendwie was Falsches aufgenommen haben. Also es ist keine Seltenheit, dass ein Hund mal erbricht oder auch Durchfall hat. Aber auch da muss man natürlich wieder das große Ganze sehen. Wie geht es dem Hund dabei? Hat denn das jetzt völlig aus der Bahn geworfen? Natürlich, wenn so ein Hund dreimal erbrochen hat, war das anstrengend. Das kennen wir von uns auch. Und dass er dann danach ein bisschen geschafft ist, ist völlig in Ordnung. Aber wenn er den ganzen Tag nur noch wie so ein Häufchen Elend in der Ecke liegt, dann kriegt er das einfach selber nicht kompensiert und braucht dann da ein bisschen Unterstützung. Auf der anderen Seite, wenn mein Hund jetzt zweimal erbrochen hat und ja, der hat auch ein bisschen Durchfall, aber der ist das blühende Leben, der spielt mit mir, dem merke ich das sonst so nicht an. Das ist auch durchaus vertretbar, dann dem mal ein, zwei Tage Zeit zu geben, dass der Körper darauf reagieren kann und gegebenenfalls auch selber einfach die Viren oder Bakterien bekämpft. Da muss ich jetzt nicht zwangsweise mit Wehen und Fahnen in den nächsten Notdienst fahren.
Wie ist es denn mit Fremdkörpern, die im Maul sind oder im Rachen? Wie, ich denke gerade vor allen Dingen irgendwie gerne an so Kauknochen oder sowas. Die können ja Hunde durchaus gerne mal verschlingen, anstatt sie vielleicht richtig zu kauen. Was sind da Anzeichen und vor allen Dingen, wie handeln wir?
Also was so Fremdkörper im Maul angeht, ist, glaube ich, so im Hinblick auf Knochen, so ein Markknochen ein Klassiker. Das sind ja prinzipiell Teile von Knochen, die das Knochenmark in der Mitte noch enthalten, was die Hunde dann da schön rausknabbern. Und irgendwann kommt dann der Punkt X, wenn dieser Markknochen innen leer geknabbert ist und dann um den Unterkiefer hängt und sie ihn nicht mehr loswerden. Das ist immer ein interessantes Bild und halt auf jeden Fall auch was man im Wachzustand nicht geregelt kriegt. Also da muss der Tierarzt dann ran. Ansonsten haben wir in der Maulhöhle ja eher Verletzungen, als dass wir da dann richtig so Fremdkörper haben. Zum Beispiel durch Stöckchen, wenn ich die geworfen habe. Oder zum Beispiel im Sommer auch mal Grannen, die sich da dann in das Zahnfleisch bohren, in die Mandeltaschen und da dann ihr Unwesen treiben. Da kann es sein, dass der Hund dann nicht mehr richtig frisst, also zum einen nicht mehr fressen möchte, aber auch das Fressen an sich so motorisch anders aussieht, er so ein bisschen das Essen von links nach rechts schiebt und er gegebenenfalls auch ja tatsächlich Blut aus dem Maul verliert.
Okay, und gibt es da trotzdem irgendwie Maßnahmen, die ich ergreifen kann in der Situation?
Also präventiv auf jeden Fall nicht Stöckchen spielen. ansonsten kann es sein, dass so ein Stöckchen aus dem Wald mal sehr teuer wird, weil das wirklich fiese Verletzungen hervorrufen kann. Das Problem ist einfach, wenn man das wirft und nicht auf der Erde aufkommen und die Hunde dann natürlich so hinterher sind, diesen Stock jetzt wieder zu fangen, sie nicht darauf achten, dass sie den dann auch richtig greifen, sondern quasi das spitze Ende greifen und sich dementsprechend dann der Stock in den Rachen bohrt. Wie gesagt, das kann wirklich sehr, sehr böse enden. Mhm. Zu Hause kann man jetzt erstmal nicht viel machen, weil man einfach ja den Hund dann höchstwahrscheinlich auch einfach in der Sedation, also im nicht wachen Zustand, untersuchen muss, um letzten Endes die Maulhöhle und den Rachen richtig beurteilen zu können.
Was ich mich schon die ganze Zeit frage, gibt es eigentlich Erste-Hilfe-Kurse für Hunde?
Also wir bieten das immer von Zeit zu Zeit in der Hundeschule an, bei Lisa, weil man natürlich dann live vor Ort auch nochmal so ein, zwei Sachen zeigen kann, wie zum Beispiel einen Druckverband beim Hund machen. Man kann das dann mit dem Hund zusammen einmal üben, die Schleimhäute sich anzuschauen. Was ist eine normale Farbe? Weil das ist ja auch häufig einfach schwierig für die Besitzer zu beurteilen. Ja, was ist denn jetzt rosa? Ist das noch rosa oder ist das zu hell? Mhm. Und ja, da einmal den Hundebesitzern so ein bisschen den Normalzustand zu zeigen, das hat auf jeden Fall schon Vorteile.
Das glaube ich. Das, was wir ja hauptsächlich, glaube ich, mit Erster Hilfe verbinden, wir Menschen, ist ja praktisch in wirklich einer krassen Notfallsituation zu handeln. Ich denke da irgendwie an stabile Seitenlage und so weiter und so fort. Lass uns doch mal in diesen schlimmsten möglichen Fall eintauchen, wenn der Hund wirklich ganz, ganz, ganz akut Hilfe braucht. Gibt es sowas wie stabile Seitenlage beim Hund?
Nee, tatsächlich nicht. Einfach, weil der ja schon ein bisschen anders gebaut ist, sage ich mal, als wir. Natürlich muss man gucken, okay, wie finde ich jetzt den Hund vor? Wenn er da schon liegt, dann, wie gesagt, würde ich wieder versuchen, ihn irgendwie bestmöglich zu sichern, aber ihn jetzt auch nicht direkt irgendwie hochnehmen oder so, weil ich weiß ja gar nicht, okay, was hat er jetzt genau? Tue ich ihm damit vielleicht fürchterlich weh? Mache ich es damit schlimmer? Also das heißt erstmal den Hund sichern und erstmal sich zumindest groben Überblick verschaffen auch vom Hund. Und dann natürlich vorsichtig ihn schon mal anfassen, gucken, okay, wo tut es weh? Wo finde ich irgendwelche Wunden? Und dann natürlich auch einfach vorsichtig versuchen, ihn hochzuheben und dann zum Tierarzt zu bringen. Das ist, denke ich, so ein bisschen unterschiedlich als beim Menschen, weil natürlich uns der Hund nicht sagen kann, hey, meine Wirbelsäule tut mir weh, ich kann irgendwelche Körperteile nicht richtig bewegen. Dementsprechend steht er eher im Vordergrund, ihn halt so schnell wie möglich zu helfen und dementsprechend zum Tierarzt zu bringen.
Wie sieht es denn aus? Auch das Herz beim Hund kann ja aufhören zu schlagen. Mit Wiederbelebung beim Hund, gibt es da Verhaltensregeln, an die wir uns halten können? Sollten wir Wiederbelebungsmaßnahmen beim Hund einleiten, wenn wir sowas hoffentlich nie mitbekommen, aber vielleicht ja doch irgendwann mal?
Also letzten Endes, wenn man einen Hund reanimiert, dann macht man das auch mit einer Herzdruckmassage und gleichzeitig mit einer Beatmung in einem bestimmten Takt. Die Aussichten sind da immer relativ gering, muss man sagen. Also die Chance, einen Hund darüber wiederzubekommen, sind gering. Und wenn es der Fall ist, dann ist es häufig so, dass in einem relativ kurzen Abstand wir wieder einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben. Und dementsprechend schwierig ist das natürlich auch draußen, das zu managen. Weil wenn wir das in der Klinik machen, wir das natürlich noch mit Medikamenten unterstützen und dann da, ich sag mal, alles reingeben, was nur geht. Beatmet wird der Hund dann auch mit reinem Sauerstoff, was natürlich auch immer noch besser ist, als wenn wir ihn jetzt irgendwie über den Mund beatmen würden. Aber natürlich, wenn man jetzt irgendwas in der Akutsituation machen möchte und wirklich festgestellt hat, dass das Herz nicht mehr schlägt, dann wäre schon die Herzdruckmassage und das Beatmen. Allerdings ist es ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, schwierig draußen sicher, glaube ich, für einen Laien zu beurteilen, okay, dieses Herz schlägt nicht mehr.
Ja.
Weil ich sag mal, auch ein Hund kann das Bewusstsein verlieren und trotzdem schlägt das Herz noch.
Wo mache ich die Herzdruckmassage beim Hund?
Auch am Brustkorb. Also der liegt dann dafür nicht auf dem Rücken, wie es beim Menschen der Fall ist, sondern auf der Seite. Und dann ist es, sag ich mal, hinter dem Ellbogen am Brustkorb, wo man dann die Herzdruckmassage machen würde.
Und da kann man sich ja wahrscheinlich ähnlich an den Menschenvorgaben sozusagen da halten, ne? Irgendwie Gott, wie heißt es denn? Von den Bee Gees, Staying Alive.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon der Takt, den wir dann auch im Kopf haben. Genau.
Und ansonsten sagst du aber einfach, so schnell es geht zum Tierarzt.
Ne? Genau, ja. Und dann vielleicht auch gar nicht unbedingt in die super ausgestattete Tierklinik dann eine Stunde natürlich fahren, sondern zu dem Tierarzt, der als nächstes da ist. Also ich sag mal, ich würde jeder Tierarztpraxis zutrauen, dass sie da erstmal eine Akutversorgung bzw. Stabilisierung hinbekommen und man dann den Hund quasi weiterschickt.
Dann lass uns doch noch mal ein bisschen auf bestimmte Sachen gucken. Hunde haben ja auch Augen und auch da können ja durchaus mal Sachen passieren, die vielleicht nicht so gut sind und wir handeln müssen. Was sind denn erstmal so für Anzeichen, wo man sagt, okay, irgendwas stimmt hier gerade mit dem Auge vielleicht nicht mehr so ganz?
Also ich glaube, das Auffälligste ist, wenn der Hund das Auge die ganze Zeit zukneift, also das gar nicht mehr richtig aufmachen will. Gegebenenfalls kann einem auch mal auffallen, dass das Auge ein bisschen trüber ist als das andere Auge. Und dann natürlich auch einfach situativ, wenn mein Hund jetzt irgendwie mit einer Katze aneinander geraten ist und ich danach das Auge auffällig finde, dann ist es nicht unbedingt abwegig, dass da eine Kralle mal im Auge gelandet ist.
Mm.
Also das ist schon durchaus was Gängiges. Genauso natürlich auch, wenn der Hund mit einem anderen Hund aneinander geraten ist, kann auch mal eine Bissverletzung am Auge sein. Kann natürlich auch mal ein Auge so blutunterlaufen sein. Das dauert einen kurzen Moment, bis sich dann da das Blut gesammelt hat. Aber es können natürlich auch die Augenlider betroffen sein. Und das ist tatsächlich ein Fall, wenn so ein Augenlid dann auch wirklich so ein bisschen eingerissen ist, nenne ich es mal, was auf jeden Fall beim Tierarzt vorgestellt werden soll und was auch auf jeden Fall chirurgisch dann versorgt werden sollte.
Welche Maßnahmen kann ich zu Hause ergreifen?
Also natürlich, wenn jetzt irgendwie das Auge sehr stark verschmutzt ist, dann ist zumindest äußerlich reinigen. Dann aber gerne einfach nur ganz normal mit Wasser. Und tatsächlich viel mehr kann man zu Hause gar nicht machen, weil auch wir uns natürlich in der Klinik dann erstmal einen Überblick verschaffen müssen, okay, was haben wir überhaupt da für eine Verletzung am Auge? Wir reinigen dann das Auge nochmal richtig mit steriler Kochsalzlösung und genau, dementsprechend verordnen wir dann die Medikamente.
Ein Thema, was sicherlich gerade auch, wir zeichnen die Folge nämlich auf zur Adventszeit, was durchaus auch ganzjährig ist, aber auch eben jetzt wahrscheinlich relativ häufig bei dir Vergiftungen, denn durchaus ist Schokolade ja nicht so gut für den Hund, ne?
Das ist richtig. In Schokolade ist ein Stoff drin, das Theobromin, was wir Menschen gut verstoffwechseln können, die Hunde aber leider nicht. Und ab einer gewissen Konzentration dann im Blut von den Hunden führt das dann ja zu Vergiftungserscheinungen. Das kann können sowohl Erscheinungen des Magen-Darm-Trakts sein, also das heißt Erbrechen oder Durchfall, über letzten Endes natürlich auch den Zucker in der Schokolade, aber vor allen Dingen halt auch neurologische Ausfälle. Das heißt, mein Hund zeigt ein taumeliges Gangbild, so ein bisschen wie wenn er betrunken wäre. Gegebenenfalls hat er auch Bewusstseinseintrübungen bis hin, zu wirklich neurologischen Ausfällen, das heißt, dass er nicht mehr ansprechbar ist oder sogar, ja, krampft, also so einen epileptischen Anfall hat.
Welche Lebensmittel sind denn noch nicht so toll für den Hund?
Also auf jeden Fall Weintrauben und dementsprechend dann natürlich auch Rosinen. Das ist was, was der Hund auf keinen Fall zu fressen kriegen sollte, weil die dadurch ja dolle Probleme mit den Nieren bekommen können. Ansonsten sind Kaugummis auch gerne ein Problem.
Mhm.
Jetzt glaube ich nicht, dass Leute dem Hund freiwillig Kaugummis geben, aber es gibt durchaus mal Hunde, die sich so eine Kaugummipackung eben selbst schnappen.
Oder auf dem Boden in der Stadt.
Genau, ja, auch völlig richtig. Und das Problem ist, dass da ein Zuckerersatzstoff drin ist, das Xylit, und das bei den Hunden zu einer massiven Unterzuckerung führt.
Mhm.
Und das auch tatsächlich relativ zügig. Also innerhalb von 20 Minuten kann das schon anfangen. Und was man da zu Hause machen kann, ist, wenn man jetzt weiß, okay, der Hund hat die aufgenommen und ich sehe auf der Verpackung, okay, da ist Xylit drin, dann kann man dem Hund schon mal präventiv so ein bisschen Honig ins Maul schmieren, einfach weil da ja viel Zucker drin enthalten ist. Aber das ist auf jeden Fall was, womit man beim Tierarzt vorstellig werden muss.
Ich habe noch Zwiebeln gelesen.
Genau, auch richtig. Also das gilt sowohl für Zwiebeln als auch für Knoblauch und auch sowas wie Frühlingszwiebeln. Mhm. Da sind auch Stoffe drin enthalten, die letzten Endes die roten Blutkörperchen des Hundes angreifen und darüber dann zu deutlichen Problemen führen können.
Was ist mit Nüssen, ja auch gerade beliebt zur Adventszeit?
Also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Nuss es ist. Sowas wie Walnüsse zum Beispiel sind nicht per se giftig für Hunde, also zumindest nicht das Innere, also die Nuss, die wir dann letzten Endes auch essen. Aber das zählt natürlich auch nicht zu den natürlichen Nahrungsmitteln, also wenn, dann nur in Maßen. Und worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist die Schale und auch sämtliche andere grünen Bestandteile des Walnussbaumes, weil da tatsächlich wirklich giftige Stoffe drin enthalten sind.
Dann gibt es ja auch noch die Kategorie der chemischen Sachen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wo sollten wir da auf jeden Fall drauf achten, dass das unser Hund nicht ins Maul bekommt?
Ja, diese Kategorie, würde ich sagen, ist unendlich groß. Also das geht los bei Putzmitteln im Haushalt. Das kann auch mal der Gartendünger im Frühjahr sein. Mittlerweile gibt es da ja auch viele organische Dünger, wo auch wirklich dann auf der Verpackung schon vermerkt ist, dass das sowohl für wildlebende Tiere als halt auch für Haustiere nicht schädlich ist. Aber das ist eben nicht bei allen Düngern der Fall. Und wo man auf jeden Fall auch sehr gut drauf achten muss, ist Frostschutzmittel, was ja jetzt im Moment auch wieder aktuell ist fürs Auto. Das ist hochgiftig für den Hund. Und wenn ich mitkriege, dass mein Hund das irgendwie aufgenommen hat, auch auf jeden Fall ein Grund, direkt beim Tierarzt vorstellig zu werden.
Also eigentlich kann man auch sagen, bei Vergiftung gibt es jetzt nicht so das ultimative Erste-Hilfe-Paket, was wir zu Hause anwenden können, sondern wenn wir davon Kenntnis haben, auch schnellstmöglich wieder zum Tierarzt. Ne?
Ja, im Grunde genommen schon. Alle Gifte, die über das Maul aufgenommen wurden, die kann man natürlich versuchen einzudämmen, indem man den Hund nochmal mit bestimmten Medikamenten erbrechen lässt, je nachdem, wie lange das auch einfach her ist, dass der Hund die aufgenommen hat, um halt zu verhindern, dass diese Stoffe wirklich in den Blutkreislauf gelangen. Aber das sind, wie gesagt, halt spezielle Medikamente. Da bringt es nichts, dem Hund den Finger in den Hals zu stecken oder so. Da wird nicht viel passieren, außer dass der eigene Finger eventuell leidet. Ja, wie du schon sagtest, das sind eher Dinge, mit denen man dann vorstellig werden muss.
Hast du denn so ein, ich nenne es mal doch Erste-Hilfe-Kit, was jeder zu Hause haben sollte? Für den Hund?
Ja, also so gewisse Sachen sind, denke ich, schon sinnvoll. Das geht bei der Zeckenzange los. Gegebenenfalls auch mal einen Flohkamm zu Hause zu haben, ist, denke ich, nicht verkehrt, weil so ein Floh kann jeder mal mit nach Hause bringen. Das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht verwerflich oder zwangsweise unhygienisch dem Halter gegenüber. Aber einfach, dass man da dann dementsprechend schnell reagieren kann. Dann natürlich Verbandsmaterial, um akute Blutungen ein bisschen einzudämmen. Was auch nicht schlecht ist, irgendwie entweder eine Mullbinde oder ein Band zu haben, womit man im Ernstfall mal eine Maulschlinge machen kann. Das ist zum Beispiel auch was ich immer im Erste-Hilfe-Kurs einmal zeige, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, so ein Hund ist je nachdem, was da passiert ist, auch in einer völligen Ausnahmesituation und beißt wie wild um sich. Nichtsdestotrotz muss ich ihn ja irgendwie aus dieser Situation rauskriegen und mit ihm zum Beispiel zum Tierarzt. Und ja, da kann natürlich dann so eine Maulschlinge helfen, dass einfach nicht ich den Hund beim Tierarzt ablade und dann erstmal selber ins Krankenhaus weiterfahren darf, sondern da selbst dann relativ glimpflich bei rumkomme.
Mein Stiefpapa sagt auch immer, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber er sagt auch, es empfiehlt sich auch immer, ein bisschen Sauerkraut zu Hause zu haben.
Ist per se auch nicht falsch. Ein bisschen darauf achten, dass das, ich sag mal, reines Sauerkraut ist, weil es ja mittlerweile auch immer mal da irgendwelche Beimischungen gibt. Aber es ist so, dass wenn mein Hund jetzt zum Beispiel einen Teil vom Spielzeug gefressen hat, was aber relativ klein ist, das heißt, gegebenenfalls auch in Rücksprache mit dem Tierarzt, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass das schafft die Magen-Darm-Passage und kommt dann wieder hinten raus. Da kann ich natürlich über das Sauerkraut dann so ein bisschen das Ganze unterstützen, weil sich das so ein bisschen um so spitzere Sachen legt und dadurch natürlich die Passage dann erleichtert. Mhm. Viele Hunde fressen das auch einfach, natürlich nicht alle,
ja.
Aber das ist per se nichts, was dem Hund schadet.
Also nicht das gar, sondern der Vorgängerhund, der hat tatsächlich mal so ein Nähkit, also so eine Nähnadel gefressen und mit Sauerkraut hat sie es rausgeschafft, ohne dass irgendwas kaputt gegangen ist mit diesem Hund. Also Wahnsinn, was Sauerkraut da durchaus auch bewirken kann.
Ja, also das ist schon was man dann auch ganz gut sich mal ins Regal stellen kann. Das hält sich ja meistens auch ganz gut.
Wie ist denn das generell bei Fremdkörpern, die der Hund verschluckt?
Ja, auch da macht es, wie gerade eben gesagt, so ein bisschen die Größe. Also ich sag mal, wenn ein Chihuahua jetzt eine ganze Kastanie verschluckt hat, es ist schlecht, weil die wird nicht durch den Magen-Darm-Trakt durchkommen und die ist von der Konsistenz ja auch einfach so derb und massiv, dass der Körper die nicht zersetzen kann. Aber ich sag mal, wenn jetzt ich gemerkt habe, Fingernagel, großes Stückchen vom Spielzeug fehlt und ich jetzt 50 Kilo Ritschbeck zu Hause habe, dann besteht da schon eine ganz gute Möglichkeit, dass das dann auch durchgeht. Unbeschadet. Worauf man immer achten sollte, ist, dass der Hund nicht anfängt zu erbrechen. Also je nachdem, was er da aufgenommen hat, ist vielleicht einmal Erbrechen noch gut. Es war was dem Magen jetzt nicht ganz gut getan hat. Aber danach ist erstmal wieder Ruhe. Aber wenn der Hund weiterhin erbricht, spricht das schon dafür, dass einfach die Magen-Darm-Passage gestört ist. Also das heißt, der Futterbrei kann nicht nach hinten weiter transportiert werden. Die logische Folge ist, dass er vorne wieder rauskommt. Also das sind schon Anzeichen, die dann schon dafür sprechen, dass es eben nicht so glimpflich vonstatten läuft.
Ja, gerade auch bei Spitzensachen wahrscheinlich ja genau kontraproduktiv, ne?
Genau, also so der Grillspieß im Sommer.
Ja, da kann durchaus einiges passieren. Etwas, was ja auch passieren kann, auch um im Magen-Darm-Trakt zu bleiben, ist die Magendrehung. Ja, durchaus bei größeren Hunden, glaube ich, häufiger. Ne? Was passiert da genau? Was sind die Anzeichen? Und vor allen Dingen, was können wir wieder tun?
Genau, also prädisponiert sind vor allen Dingen Hunde, die einen relativ tiefen Brustkorb haben. Also zum Beispiel klassisch so ein Brustkorb von so einem Dobermann zum Beispiel, der ja, ja einfach relativ groß ist. Und da ist es so, dass dann dementsprechend natürlich auch der Magen mehr Platz hat, um sich zu drehen, weil das heißt nicht nur Magendrehung, sondern das ist auch tatsächlich das, was da passiert. Also der Magen dreht sich, was nicht normal ist, wodurch dann letzten Endes der Mageneingang verschlossen ist komplett, also sozusagen abgedreht ist und Gase im Magen unkontrolliert sich ausbreiten und dann letzten Endes auch darüber den Kreislauf dann stark beeinträchtigen. Klassisches Symptom zu Hause dafür ist zum einen ein total aufgetriebener Bauch, ja, der sich auch, ja, wirklich, wenn man da so ein bisschen dran fest, beziehungsweise so ein bisschen drauf haut, sich dann wie so ein riesiger Luftballon anhört, was es im Grunde genommen ja auch ist. Also der Magen, der so massivst Luft beziehungsweise Gas gefüllt ist dann. Und häufig ist es so, aber auch nicht immer, dass diese Hunde verzweifelt versuchen zu erbrechen, aber es logischerweise nicht geht, weil der Mageneingang ist ja abgedreht. Deshalb ist das, die sogenannte unproduktive Erbrechen, ein klassisches Anzeichen dafür, dass da eine Magendrehung im Raum stehen kann.
Und zu Hause kann ich wahrscheinlich gar nicht so viel machen, außer halt das Verhalten richtig zu deuten, ne?
Genau, also das ist letzten Endes das A und O und das ist schon auch ein akuter Notfall. Also das heißt, wenn das nicht behandelt ist, wird der Hund daran versterben. Und dementsprechend steht da einfach im Vordergrund, schnell zu handeln und genau dann einen Tierarzt aufzusuchen oder die nächste Tierklinik. Einfach, ja, dass das diagnostiziert wird, das macht man in der Regel über ein Röntgenbild, weil man da dann diesen massiv gasgefüllten und gedrehten Magen sieht.
Dann habe ich noch ein letztes Thema auf meiner Liste hier, was jetzt gerade nicht so akut ist, was wir aber im Sommer, glaube ich, immer wieder haben, und zwar den Hitzschlag.
Ja, kommt tatsächlich immer wieder vor. Gerne natürlich bei brachycephalen Rassen, wie sie so schön heißen. Also das heißt Hunde, die eine sehr kurze Schnauze haben und dessen Atmung eh schon eingeschränkt ist. Die kommen natürlich deutlich schlechter dann auch mit warmem Wetter zurecht, weil es nun mal einfach ja so ist, dass der Hund zu einem sehr hohen Prozentsatz seine Thermoregulation über das Maul und über die Zunge regelt.
Mhm.
Aber natürlich, wenn mein Hund jetzt bei 32 Grad draußen irgendeinem Wildtier hinterher hetzt für eine Stunde, kann auch der natürlich einen Hitzschlag kriegen.
Ja.
Und auch das ist auf jeden Fall ein akuter Notfall. Da ist es so, dass die Hunde eine hohe Körpertemperatur haben. Also dafür ist das Fieberthermometer zu Hause natürlich wieder gut. Und gegebenenfalls auch Erbrechen, so wie es bei Menschen ja auch dann passiert, auch vom Bewusstsein her eingetrübt sind. Das Gangbild auch nicht mehr normal ist und die können tatsächlich auch diese feuerroten Schleimhäute dann zeigen.
Mhm.
Also das ist schon was, was wie gesagt einfach ein akuter Notfall ist, was man zu Hause auch nur bedingt therapieren kann. Kann versuchen, den Hund zu kühlen, dabei aber bitte immer nicht nasse Handtücher auf den Hund legen, sondern lieber an den Hund, weil natürlich, wenn wir das auf den Hund drauflegen, das auch wieder eine gewisse Blockade bildet, dass die Hitze entweichen kann. Und tatsächlich ist es so, was wir in der Klinik machen, dass wir die Hunde nass machen und dann kalter Luft, zum Beispiel über einen Ventilator, versuchen dann runter zu kühlen.
Okay.
Aber wie gesagt, das braucht natürlich auch begleitende Maßnahmen in Form von Infusion, einem guten Management. Also wie gesagt, dieses Kühlen ist was, was man dann schon mal während der Autofahrt vielleicht ein bisschen machen kann. Aber viel mehr kann man dann da zu Hause nicht machen.
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste, was bei allem oben steht als Hundehalter, ist Ruhe zu bewahren. Ne? Ich glaube, das sollten wir uns nochmal ganz fett nach oben auf die Liste schreiben. So schwierig es auch sein mag in diesen Situationen, aber Ruhe ist wirklich das A und O, oder?
Genau, und häufig ist es ja auch so, dass man sich nichts damit vertut, wenn man kurz mal eine Minute tief ein- und ausatmet, die Gedanken sammelt. Das heißt ja nicht, dass jetzt in dieser einen Minute jetzt der Hund verstirbt. Also und letztendlich profitiert nur der Hund dann von einem guten Plan, von einem guten Management. Von daher völlig richtig. Das ist, glaube ich, das, was man sich selbst immer wieder sagen muss, dass das einfach in so einer Situation dann auch drin ist, weil das ja auch wirklich für den Hundehalter einfach eine komplette Stresssituation ist, wo man nicht mehr klar denken kann. Umso wichtiger ist, dass man das dann noch irgendwie im Hinterkopf hat.
Wir wollten euch auf jeden Fall keine Schreckensszenarien jetzt in euren Kopf packen mit der Folge, sondern wirklich aufklären, euch vielleicht Handlungsanweisungen mitgeben und vielleicht kommen sie dann in den Momenten, die ihr hoffentlich nie erlebt, dann doch wieder vor vielleicht und erinnert euch ein bisschen an Inas Worte. Und ansonsten hoffen wir, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Und dann sage ich ganz lieben Dank, Ina, dass du wieder hier warst. Und
sehr gerne.
Dann hören wir uns bald wieder, ihr Lieben, mit Lisa, versprochen. Macht's gut.
Tschüss.
Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.